Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Wer stirbt, ist tot. Ist tot, ist tot. Er lebt nicht mehr. Und er lebt nichts mehr. Anders als Professor Lukas Radbruch, den euch Hans-Jürgen Bartsch heute im Hörsaal präsentiert. Radbruch hat beobachtet, wie das Sterben abläuft. Also der unmittelbare Übergang vom Diesseits ins Jenseits. Als Arzt, der die Maschinen abstellt, als Letzter im Raum. Und wie sich das anfühlt. Doch nicht nur das. In den beiden Hörsälen an diesem Wochenende dreht sich noch viel mehr ums Sterben und Leben.
Warum werden manche Menschen steinalt und andere nicht?
Irgendwann im Laufe der Jahrhunderte ist alles erlebt, was dieses Leben hergibt.
Das Merkwürdige ist nicht, dass man irgendwann stirbt. Das Wunder ist ja, dass man vorher 90 Jahre lang nicht gestorben ist.
Man kann sich glücklich schätzen, dass man die Möglichkeit hat, zu sterben.
Jeder stirbt, aber ich nicht.
Wovon soll es denn abhängen, ob das ewige Leben ein Gut ist oder vielleicht ein Übel?
Müssen wir sterben? Fragt ganz banal, aber mit viel Hintersinn der Medizinethiker Lukas Radbruch, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin in Berlin. Und sein Untertitel lautet auch entsprechend komplizierter: Medizinische und biologische Aspekte von Sterblichkeit und Unsterblichkeit. Gesprochen hat er schon am 2.12.2016 in einer Ringvorlesung an der Universität Bonn zum Thema Ethik des Sterbens, woran sich inhaltlich bis heute kein Jota geändert hat. Ich finde anerkennenswert, mit welcher Mischung aus Humor und Nachdenklichkeit Radbruch vorgetragen hat. Und euch geht's an einigen Stellen sicherlich wie mir. Ein Thema, das doch so viele von uns für irgendwann später gedanklich beiseite schieben, tritt viel näher an uns heran, wenn wir es zum Beispiel jetzt zulassen und nimmt ein Stück weit etwas von seiner Befremdlichkeit. Geben wir es doch vielleicht einmal nur zu, wir wollen das Sterben in Wirklichkeit besser verstehen und haben gleichzeitig Angst davor. Radbruch schaut ihm direkt ins Auge und lässt uns an seinen Gedanken darüber teilhaben. Natürlich nur, wenn wir das Angebot annehmen und ihm jetzt zuhören.
Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier aus medizinischer Sicht etwas zu Tod und Sterben zu sagen. Und wenn ich sage Tod und Sterben, dann ist schon klar, dass das eben auch unterschiedliche Bereiche sind. Also zum einen, was ist der Tod? Was sage ich dazu als Arzt? Wie stelle ich das fest? Was muss dann vorliegen? Zum anderen, was passiert denn, wenn jemand stirbt, bis er dann tot ist? Und wie gehe ich als Arzt damit um? Man hat immer eine Beziehung zum Tod als Arzt, nicht unbedingt diese hier. Das ist ein etwas spöttischer Spruch von Robert Koch, einem sehr großen Arzt. Er sagte, wenn der Arzt hinter dem Sarg des Patienten hergeht, folgt manchmal tatsächlich die Ursache der Wirkung. Er sagte das aus gutem Grund. Er ist auch mit der Erfinder der Hygiene, auch gerade in Deutschland. Und damals war es so, dass mangelnde Hygiene oft dazu führte, dass eben tatsächlich durch die ärztliche Behandlung mehr Menschen starben als ohne. Auch heute kann man spöttisch dann sagen, manchmal noch so, dass weniger Arzt besser ist für den Patienten. Und auch heute erleben wir manchmal, dass zum Beispiel bei einem Patienten auf der Intensivstation nach langen Diskussionen mit den Angehörigen, auch im mutmaßlichen Willen des Patienten, die Therapie abgebrochen werden soll, alle unterstützenden Maßnahmen abgestellt werden. Jeder erwartet, dass der Patient stirbt und plötzlich geht es ihm besser. Wenn wir als erstes fragen, woran stirbt man denn in Deutschland? Also das ist so die Hitliste 2014. Das ist vom Statistischen Bundesamt, können Sie jederzeit nachgucken, was sind die häufigsten Todesursachen. Das sind hier die Herzkrankheiten, Herz-Kreislauf-Krankheiten. Wenn ich jetzt Herzinfarkt, Herzinsuffizienz, also Herzschwäche und Schlaganfall zusammenzähle und alle anderen Folgen, die Bluthochdruck oder sowas machen kann, dann ist das schon ein erstaunlicher Anteil an allen Todesfällen. Aber auch Krebserkrankungen sind sehr häufig. Also Sie sehen, dass dort Krebserkrankungen von Lunge und Bronchien sehr häufig genannt werden. 45.000 von den 800.000 im Jahr, die sterben. Demenz auch. Interessanterweise gibt es da auch einen langsamen Wechsel dazwischen. Also ich hatte dann ungefähr auch mal Daten von vor 10 Jahren angeguckt. Und da taucht zum Beispiel Demenz nicht unter den häufigsten 10 Todesursachen auf. Das kann jetzt an verschiedenen Dingen liegen. Einerseits, dass mehr Menschen das Alter erreichen, wo sie dement werden. Andererseits, dass zum Beispiel jetzt der Arzt sich traut, auf den Totenschein als Todesursache Demenz draufzuschreiben. Und früher hätte er noch Herzschwäche draufgeschrieben. In dem Totenschein gibt es drei Felder, wo man dann draufschreiben muss, woran ist der Mensch direkt gestorben, was war die Krankheit, die dahinter stand und gab es noch andere Krankheiten, die dahinter wieder standen. Die Pathologen sagen uns immer, wir sollen nicht Herzversagen draufschreiben als Todesursache, weil Herzversagen ist letztendlich immer die Todesursache. Und dann stehen sie aber manchmal da bei jemand, der verstorben ist und überlegen, was schreibe ich da jetzt hin? Herzversagen. Oder jetzt dann eben Demenz. Es gibt auch Unterschiede zwischen Männern und Frauen, immer noch. Zum Beispiel die 5 häufigsten Todesursachen bei Männern, bei Frauen. Und dann sehen Sie, dass bei beiden Herzerkrankungen am häufigsten sind, aber danach kommt bei Männern Lungenkrebs. Immer noch rauchen Männer mehr als Frauen in Deutschland. Und das hat einen direkten Zusammenhang. Allerdings sehen wir auch die Zeichen der Emanzipation über die letzten 20, 30 Jahre. Also es schafft es zwar nicht unter die Top 5 bei den Frauen, aber sie haben doch mittlerweile auch Lungenkrebs als eine ganz häufige Todesursache unter den Top 10 bei den Frauen. Ja, das ist ein Zeichen davon, dass die eben auch jetzt mehr rauchen als, sagen wir mal, vor 50 Jahren. Krebs der Brustdrüse, also Brustkrebs, ist bei Frauen dann sehr häufig, gibt es auch bei Männern übrigens, allerdings als sehr seltene Erkrankung. Das ist also knapp 1% aller Brustkrebsfälle sind bei Männern, wobei die dann zusätzlich noch zu der schweren Krebserkrankung Schuld- und Schamgefühle haben, weil das ist eine Erkrankung, die hat man als Mann nicht. Und wenn man es ein bisschen zusammenpackt, dann sehen Sie, dass Kreislauferkrankungen, also wie gesagt, Herzinfarkt, Schlaganfall, alles, was damit zusammenhängt, das sind fast 40% aller Todesfälle. Krebserkrankungen sind nochmal 25%, nochmal ein Viertel ungefähr, und alles andere ist deutlich seltener. Alles andere ist weit abgeschlagen dahinter. Und das ändert sich wenig über die letzten 20, 30 Jahre, wenn man da guckt. Ein paar Prozente hier und da, aber sonst nicht viel. Witzigerweise sind Infektionen wieder etwas mehr geworden in den letzten 10 Jahren. Zum Teil klagen jetzt unsere Intensivmediziner darüber, dass wir so viele gefährliche Keime haben, die man praktisch im Krankenhaus gezüchtet hat. Also wir haben mit den vielen Antibiotika, die wir benutzen, haben wir zum Teil ganz gefährliche Viren und Keime gezüchtet, die jetzt dann eben wieder mehr Menschen umbringen, wobei das noch ein kleiner Anstieg ist. Also das war vor 10 Jahren ungefähr, war das 1,7% aller Todesfälle, jetzt sind es 2,1. Ist jetzt nicht so ein Riesenunterschied, aber ist schon was, was man sehen kann. Und was ich immer bemerkenswert finde, ist, dass tödliche Unfälle, sei es Verkehrsunfälle oder Arbeitsunfälle oder im Haushalt, ist verschwindend gering, wenn man sich die anderen Todesursachen ansieht. Also Sie sehen 22.000 Menschen, 2,5%, die infolge von Verletzungen, Unfällen sterben, und Selbstmord sind auch sehr stabil, eigentlich immer so bei 10.000 pro Jahr. Das sind etwas über 1% aller Todesfälle. Gerade aus meiner Spezialrichtung Palliativmedizin finden wir es sehr spannend, dass die letzten Jahre immer wieder diskutiert wird, wie weit man Hilfe zum Suizid nicht auch erlauben soll in Deutschland. Da müsste nicht jemand, der danach fragt, das erlaubt kriegen. Und dann gucken wir zwischendrin mal auf so Statistiken und sagen, eigentlich geht es aber mehr darum, dass wir Suizide verhindern in Deutschland. Hinter diesen 10.000, die an Suizid sterben, stehen ungefähr 100.000, die einen Suizidversuch machen. Und bei diesen 90.000, die es nicht schaffen, die sind heilfroh, dass man sie daran gehindert hat. Insgesamt sterben pro Jahr ungefähr 800.000 bis 900.000 Menschen in Deutschland von einer Bevölkerung von 80 Millionen. Das heißt, Sie können sagen, ungefähr 1% der Bevölkerung stirbt pro Jahr, grob gerechnet. Wir haben leichten Geburtenrückgang, komme ich gleich nochmal zu. Wenn Sie das vergleichen, auch mit anderen Regionen der Welt, dann ist dieses Überwiegen von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen typisch für hochentwickelte Industrieländer. In Entwicklungsländern sieht das oft anders aus, aber Sie brauchen nur mal ein bisschen in den ehemaligen Ostblock zu gucken, also in die osteuropäischen Länder, dann stellen Sie schon fest, dass da zum Beispiel Infektionserkrankungen viel häufiger sind. Nachfolgestaaten der UdSSR nannten die Autoren das in dieser Studie, während in den EU-Ländern die Menschen, die an Infektionen sterben, deutlich abnimmt. Und das war bei uns vor 100 Jahren ganz anders, also oder sagen wir 115 Jahren. Um 1900 rum war Lungenentzündung die häufigste Todesart. Mittlerweile ganz selten. Wie gesagt, das führt dazu, dass sich die Bevölkerungsstrukturen auch langsam ändern. In Deutschland kann man das über die Jahre hinweg sehen. Also wenn man eben die letzten 150 Jahre betrachtet, mehr Alte als Junge. Die Lebenserwartung liegt mittlerweile bei über 70 für Neugeborene. Und wenn man jetzt im Alter von 60 guckt, dann hat man noch eine Lebenserwartung von noch 25 Jahren, weil man eben ein paar gefährliche Jahre schon überstanden hat. Das heißt, im Alter von 60 weiß ich, dass ich gute Chancen habe, 85 oder älter zu werden, statistisch gesehen. Das ist nett, ne? Jean Calment, eine Französin, die ist immerhin 122 Jahre alt geworden. ist nachgewiesen. Sie hat aber im Alter von 100 Jahren hat sie noch Sport getrieben und Fahrrad gefahren und war also auch noch sehr aktiv. Und 1997 ist sie gestorben, also schon eine Zeit lang her. Aber niemand ist seitdem älter geworden. Man fragt sich, woran das liegt. Warum werden manche Menschen steinalt und andere nicht? Hängt das vielleicht auch mit Vererbung zusammen, mit Genen? Also bei ihr war es tatsächlich so, dass viele in der Familie auch sehr alt geworden sind. Nicht alle über 100, aber doch im Schnitt wurden die Familienangehörigen sehr alt. Also wir hätten eigentlich auch Chancen, älter zu werden. Und es gibt eben auch Wissenschaftler, die sagen, wenn wir die Medizin nur weit genug entwickeln, sind 125 Jahre als Lebenserwartung doch kein Problem. Das müssen wir schaffen. Die Lebenserwartung insgesamt hängt sicher mit der Größe zusammen. Also es ist ein biologisches Gesetz, dass man sagt, je größer die Tiere, desto länger leben sie. Also Elefanten werden älter als Pferde, Pferde werden älter als Hunde, Hunde werden älter als Kaninchen. Das ist einfach so, je größer, desto länger. Das ist nur mal so beispielhaft. Der älteste Hund wurde 29, und das normale Durchschnittsalter für Hunde ist 10 bis 15. Ne? Auch die werden übrigens dank der Medizin immer älter. Die zweite Gesetzmäßigkeit ist, je einfacher das Tier ist, desto länger lebt es. Und Sie sehen, dass zum Beispiel ein ganz simpler Organismus wie ein Schwamm oder eine Koralle auch die größten Tiere locker schlägt. Und das ist jetzt für uns nicht so schön, weil mit der Körpergröße, das können wir uns ja noch gut einsortieren, aber mit der Schlichtheit, das will man vielleicht nicht erreichen. Es gibt so einen schönen Medizinerspruch, der sagt, wenn unser Gehirn so einfach wäre, dass wir es verstehen könnten, wären wir so einfach, dass wir das nicht mehr könnten. Und tatsächlich ist für mich manchmal die Frage, auch wenn ich die Zahlen angucke, wenn ich diese Diskussion um das Alter ansehe, das Merkwürdige ist nicht, dass man irgendwann stirbt, das Wunder ist ja, dass man vorher 90 Jahre lang nicht gestorben ist. Ja, überlegen Sie mal, wie viele Zellen in Ihrem Körper sind, wie spezialisiert die sind und wie reibungslos die alle zusammenarbeiten müssen, damit sie nicht sterben. Dass das so klappt, dass jede Zelle weiß, was sie machen muss, dass keiner aus dem Ruder läuft oder nur ganz wenige, das ist doch unglaublich. Und dass das sich sozusagen mehr oder weniger durch Zufall entwickelt hat, wenn man der Evolutionstheorie glaubt, das ist doch auch krass. Tatsächlich ist es aber so, dass immer wieder Fehler im Körper auftreten. Wir haben immer wieder Probleme damit, dass sich genetische Information verändert. Es gibt Mutationen in den Genen. Es gibt immer wieder Zellen, die kaputt gehen, die dem Körper auch schaden würden. Aber der Körper hat Reparaturmechanismen, der das dann wieder abräumt. Also genetische Defekte werden beseitigt. Wir haben Abwehrzellen im Blut, die zum Beispiel dann eben auch schädliche Stoffe fressen und dann irgendwo als Eiter wieder rauskommen. Ist doch nicht so schön. Und wir haben eben auch Mechanismen, die allerdings eben auch für ein Altern der Zellen sorgen. Das hat sehr viel Aufmerksamkeit erregt, dass man vor einigen Jahren festgestellt hat, dass man tatsächlich sehen kann, wie Zellen altern. Dafür ist 2009 sogar ein Nobelpreis verliehen worden. Die haben nämlich festgestellt, dass das menschliche Erbgut in den Chromosomen vorliegt und dass diese Chromosomen sich dann teilen bei den Zellen, die teilungsfähig sind. Das sind nicht alle Zellen im Körper, aber doch einige. Und jedes Mal bei der Teilung aber ein kleines Stück vom Ende dieses Chromosoms verloren geht. Und warum geht dann nicht das Chromosom jedes Mal auch ein Stück kaputt? Weil an den Enden der Chromosomen sind Schutzkappen drauf, die sogenannten Telomere. Und bei jeder Teilung wird tatsächlich ein Stück dieses Endes geht verloren. Also diese Telomere sind sozusagen einfach sinnlose Sequenzen von Aminosäuren. Und Sie müssen sich jetzt vorstellen, dass dann, wenn kopiert wird, wenn der Zellinformation jetzt kopiert wird, weil die Zelle sich teilt, das Chromosom teilt sich in zwei Chromosomen, dann ganz am Schluss ist sozusagen eine Aminosäure, da kann nichts andocken. Das passt nicht. Ne? Eine Sequenz am Schluss geht nicht. Und die wird tatsächlich dann nicht kopiert und geht damit verloren. Das heißt, die geteilten Chromosomen sind ein kleines Stück kürzer. Diese Endsequenzen sind jeweils 6 Aminosäuren lang. Und bei jeder Teilung der Zelle gehen 15 bis 20 von diesen Endstücken verloren. Wenn Sie geboren werden, haben Sie ungefähr an jedem Chromosom 100.000 von diesen Endsequenzen dran. Und jetzt kommt es darauf an, wie schnell und wie oft die Zelle sich teilt, wann das aufgebraucht ist. Tatsächlich ist es so, dass während der Entwicklung des Embryos im Mutterleib schon ungefähr die Hälfte dieser Endstücke aufgebraucht werden. Und der Rest reicht dann noch für ungefähr 90 Jahre. Warum hat die Natur jetzt sowas eingebaut? Ist das ein Fehler? Kann man das beseitigen? Es gibt tatsächlich einige Zellen, die es schaffen, diese Endstücke immer wieder zu ergänzen. Also Sie sehen auf der einen Seite, bei der normalen Teilung wird das immer kürzer, immer fusseliger, immer zerfranster und irgendwann ist diese Schutzkappe weg und dann geht es ans Eingemachte, dann werden die Geninformationen gehen dann verloren bei den Teilungen und dann stirbt die Zelle. Wenn wir jetzt aber eine Möglichkeit hätten, dass wir da immer wieder ein Stück dran tackern bei jeder Zellteilung, dann könnte die Zelle ewig leben. Warum also machen wir das nicht einfach? Wir erfinden einfach, oder beziehungsweise brauchen wir gar nicht erfinden, manche Zellen haben das ja schon, wir bauen dieses Enzym nach und jetzt sagen wir mal, da denken die Science-Fiction-Autoren schon drüber nach, durch ein Virus könnte man jetzt dafür sorgen, dass dieses Enzym in allen Körperzellen jetzt an das Erbgut dran geht und da immer wieder dran baut und dann sterben die Zellen einfach nicht, sondern bleiben immer jung. Wäre doch gut, ne? Dummerweise würde das die Krebshäufigkeit dramatisch erhöhen. Denn wie ich eben sagte, wir haben alle in unseren Körperzellen immer wieder Schädigungen und das bedeutet leider eben auch, dass die Zellen ab und zu ist eine dabei, die entartet. Das macht jetzt nichts aus, weil die dann irgendwann sowieso stirbt. Und wenn sie noch geschädigt wird, vielleicht sogar noch ein bisschen schneller. Und es gibt auch Schutzmechanismen, die sie noch schneller sterben lassen. Wenn die Zellen aber ewig leben würden oder lange leben würden, dann ist die Chance, dass sie entarten, viel größer. Und das können sie nicht verhindern. Das gibt es teilweise einfach als spontane Mutationen. Das heißt, irgendwann, also wenn eine Zelle immer kopiert wird, dann beim Kopiervorgang geht irgendwann mal was verloren. Lacht sozusagen irgendwann mal ein bisschen Dreck auf den Kopierer. Und es gibt natürlich auch so Dinge wie Hintergrundstrahlung, kosmische Strahlung, das Röntgenbild, was Sie mal gekriegt haben, die auch immer ein bisschen von diesen Zellen schädigen können. Und wenn Sie jetzt nicht so einen Mechanismus drin hätten, der dafür sorgt, dass irgendwann die Zelle von sich aus schon stirbt, dann ist die Chance groß, dass man in absehbarer Zeit Krebs kriegen würde. Tatsächlich zeigen die Tierversuche, wenn ich versuche, diesen Mechanismus zu unterbinden, wenn ich diese Telomerase, dieses Enzym, was das immer wieder anstockt, künstlich hinzufüge und damit den Zelltod verhindere, dann entarten die Zellen sehr viel häufiger, als sie das sonst tun würden. Also vielleicht ist es einfach so, dass wir unsere Lebenserwartung auch deswegen begrenzt ist, weil, wie gesagt, es ist eigentlich schon ein Wunder, dass das so lange nicht aus dem Ruder läuft und dass so lange all diese Zellen ordentlich zusammenspielen und uns am Leben und Denken halten.
Also es wird dann eben andere Zerfallserscheinungen am Körper geben, die dann irgendwann greifen. Man kann das Leben verlängern, aber man wird es damit nicht unendlich machen können. Und schon jetzt gibt es ja Hinweise darauf, dass die zusätzlich gewonnene Lebenszeit nicht immer gesunde Jahre sind. Die Vorstellung ist, die Lebenserwartung wächst und am Schluss bin ich mal ein Jahr krank oder so. Aber es ist ganz oft so, dass dann eben auch schon in früheren Jahren anfängt mit chronischer Krankheit der Anteil an Menschen mit Zuckerkrankheit, Diabetes, der steigt rapide, laufend, mit zunehmendem Alter, weil das sind zum Teil einfach Alterserscheinungen. Dieser Körper ist gemacht eigentlich für 60 bis 70 Jahre und 85 ist schon gut. Und wenn wir 100 erreichen, ist klasse, 125 geht vielleicht auch noch, aber da ist irgendwann ist dann die Luft raus.
Aus medizinischer Sicht, aber natürlich auch sind andere Aspekte wichtig, also gerade im Umgang mit dem Sterben, also mit der Phase bis zum Tod hin, gibt es da ja ganz viel, wo die Medizin sich selber mit einbringen will, wobei ich das erste Bemerkenswerte ja schon finde, dass eigentlich Sterben und Tod mit Medizin ja gar nichts zu tun hat. Also es ist ja keine Krankheit, wenn man stirbt. Also es steckt oft eine Krankheit dahinter, aber Sterben und Tod an sich ist keine Krankheit. Muss man auch nicht im Krankenhaus sein dafür. Sie können auch gut zu Hause sterben. Kulturgeschichtlich ist das so, dass bis in die frühe Neuzeit hinein das auch unter den Kulturwissenschaftlern dann immer als der zahme Tod bezeichnet wurde, weil man sozusagen weiß, wie man damit umgeht. Und da war eigentlich ein Arzt auch nicht mit eingebunden. Sterben an sich war keine Aufgabe des Arztes. Also schon der Hippokratische Eid sagt, halt dich von Sterbenden fern. Steht da wirklich drin? Also zum einen, weil es macht einen schlechten Ruf, wenn sie dabei sind, wenn jemand stirbt. So siehe, wenn der Arzt hinterm Sarg hergeht. Zum anderen, weil man wusste, da kann man nichts ausrichten. Oder ein Zitat von Voltaire dazu, das finde ich auch immer sehr schön. Die Aufgaben des Arztes bestehen darin, den Kranken zu amüsieren, bis die Natur ihn heilt. 1750, wohlgemerkt. Und dann wissen Sie schon, was die Reichweite der ärztlichen Kunst damals war. Aber unabhängig von den Ärzten war es so, dass dann die Kulturwissenschaftler sagen, damals wusste man, wie man mit dem Tod umgeht, bis in die Neuzeit hinein. Jeder kannte seine Rolle, da gehörte der Arzt nicht zu, sondern man muss beichten, seine Angelegenheiten sortieren, die Familie versorgen und so weiter. Für mich immer ein wunderbares Sinnbild, der Tod des Sokrates, der dann sozusagen mit der einen Hand nach dem Schierlingsbecher greift und mit der anderen noch seinen Jüngern doziert. Und Sie kennen wahrscheinlich die Worte seiner Verteidigungsrede am Schluss, wo er dann sagt, es ist nun Zeit, dass wir gehen, ich um zu sterben und ihr um zu leben. Wer aber zu dem besseren Geschäft hingeht, das bleibt allen verborgen außer Gott. Brauchen wir keinen Arzt für. Warum hat sich das verändert? Philipp Ariès beschreibt das dann ab dem frühen 20. Jahrhundert als den verwilderten Tod, den man nicht mehr im Griff hat, der Angst erzeugt, Schrecken erzeugt. Und er sagt, das liegt zum Teil an dem Massensterben im Ersten Weltkrieg. Aber auch davor gab es schon eigentlich solche Tendenzen von Edvard Munch, das Sterbezimmer, für mich ein schönes Beispiel dafür, wie keiner mehr den Sterbenden ansieht. Alle drehen sich um, gucken zum Betrachter, zur Wand, irgendwas. Der Sterbende ist im Raum, aber er wird nicht mehr so wahrgenommen. Und ich kann Ihnen sagen, als ich Medizin studiert habe, wenn im Krankenhaus jemand gestorben ist, das wurde versteckt. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber ich kenne Kollegen, die sagen es heute nicht viel anders. Also wir haben den Toten wirklich dann im Badezimmer liegen lassen, bis dunkel war. Und dann Decke drüber, ein paar leere Kartons drauf, dass man nicht sieht, da ist ein Toter in dem Bett. Und dann schnell hintenrum in Lastenaufzug ab in den Keller. In einem Krankenhaus darf man nicht wahrnehmen, dass jemand stirbt. Und erst jetzt langsam kommt wieder eine Änderung, ich glaube auch durch Hospizbewegung, Palliativversorgung. Aber auch in Hospizen wird diskutiert, wenn jemand stirbt, darf der Leichenwagen vorne ranfahren oder muss der die Hintertür nehmen? Die meisten Hospize sagen dann, wer bei uns durch die Vordertür reinkommt, darf auch durch die Vordertür wieder raus. Und dann wird das eben auch sichtbar gemacht, aber das ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, dass ein Teil davon eben auch daher kommt, dass die Medizin Fortschritte gemacht hat. Also gegenüber früher, das ist auch so ein schönes Beispiel, Museumsfriedhof in Kressnacht. Hier ruht mein lieber Arzt Herr Grimm und alle, die er halte, neben ihm. So. Das ist auch etwas über 100 Jahre her. Wenn Sie dann mal überlegen, wie die Dinge, die uns jetzt heute so selbstverständlich sind, wie alt das ist von der Medizin, das ist noch zum Teil gar nicht so lange her, ist die erste Narkose. Wissen Sie, wann das war? 1847. Herr Morton, ein Zahnarzt, hat damals mit Äther einen Patienten betäubt, dem dann ein Tumor entfernt wurde beim sitzenden Patienten. Und die anwesenden Kollegen und Medizinstudenten hielten das für einen Trick, weil der Patient ja gar nicht geschrien hat dabei. Die haben nicht geglaubt, dass der wirklich operiert worden ist. Und das war also jetzt 160 Jahre her. Und seitdem ist Anästhesie eine der Segnungen der Menschheit, weil jetzt können sie plötzlich Menschen operieren, ohne dass sie von drei Mann festgehalten werden müssen. Also da kann man wirklich Dinge tun, die früher nicht denkbar waren. Eine Petrischale mit Antibiotika, beziehungsweise mit einem Schimmelpilz drauf, das ist von Ian Fleming. Der hatte nämlich irgendwann mal seine Bakterienkulturen im Kühlschrank vergessen, beziehungsweise im Labor. Und als er wiederkam, sah er, dass da Schimmel drauf gewachsen war, aber dass um den Schimmel rum keine Bakterien wuchsen. Und dann hat er das weiterverfolgt. Haben Sie eine Ahnung, wann das war? 1940, also wurde es weiterentwickelt. Also es war in den späten 30er Jahren, dass er das festgestellt hat. Er brauchte ein bisschen, um es zu entwickeln. Und das war im Zweiten Weltkrieg, war das die Sensation, dass man plötzlich Menschen mit Infektionen behandeln konnte, die früher gestorben wären. Die konnte man jetzt mit Antibiotika, mit Penicillin behandeln. Das ist noch nicht alt. Und dann eben auch die Idee, dass für den Mediziner jetzt eigentlich jeder Patient, der stirbt, ja quasi ein persönlicher Verlust ist. Da hat man sich nicht genug angestrengt. Gucken Sie mal eine Serie wie Grey's Anatomy, dann wissen Sie, was ich meine. Ja? Ärztliche Allmachtsfantasien, da muss jeder Mensch überleben können, wenn ich meinen Job nur richtig mache. Mit allen Folgen, ne? Das ist die gehässige Übertreibung davon, kennen Sie den Unterschied zwischen einem Kampfhund und einem Notarzt? Keine Ahnung. Der Kampfhund hört auf, wenn der Gegner tot ist. Tatsächlich ist aber das Problem dann zu sagen, jetzt ist aber Schluss, ne? Hier ist auch das Sterben richtig und gut und in Ordnung. Das ist manchmal schwierig. Es wird nicht erleichtert dadurch, dass so viele Begriffe sich da vermischen und durcheinander tun. Also das ist jetzt ja nur mal so eine willkürliche Auswahl von Schlagworten, die man dabei haben kann. Ne? Herzstillstand, Atemstillstand, das muss nicht dasselbe sein wie tot sein. Nach einem Herzstillstand können Sie wiederbeleben, zum Beispiel. Hirntod, Herztod, es gibt auch so einen Begriff wie sozialer Tod. Wenn Sie überlegen, was damit gemeint ist, ein Mensch, der durch Medikamente oder durch Krankheit in Bewusstlosigkeit liegt, der nicht mehr mit seinen Angehörigen kommunizieren kann. Also wir machen manchmal bei Menschen, die ganz schlecht dran sind, die wirklich leiden, wo wir die Symptome anders nicht in den Griff kriegen, die legen wir in einen künstlichen Dauerschlaf. Aber dann müssen wir diskutieren, dass wir bei diesem Menschen, der jetzt nur noch schläft, dann eben zum Beispiel auch jede Kommunikation mit den Familienangehörigen verhindern. Und es gibt Kollegen von mir, die sagen, dann machen wir einen sozialen Tod. Wo ist denn da der Unterschied zum biologischen Tod? Man diskutieren. Auch die Todeskonzepte, die dahinter stehen, unterscheiden sich sehr. Das ist aus soziologischer, psychologischer Seite, da wird Tod so definiert. Irreversibilität, Nonfunktionalität, Universalität. Also wer tot ist, bleibt tot. Sie können nicht tot sein und dann wieder lebendig. Nonfunktionalität, Tote haben keine Körperfunktion, denen ist nicht kalt. Universalität, jeder stirbt. Und Sie wissen zum Beispiel, dass solche Konzepte von kleinen Kindern noch nicht verstanden werden. Also kleine Kinder haben verstanden, dass ein Elternteil gestorben ist. Na, Oma ist gestorben, ist klar, aber wann kommt sie jetzt wieder? Und friert Opa nicht in dem Sarg und unter der Erde? Ist doch kalt. Kriegt er noch Luft, wenn die das zuschrauben? Ne? Keine Körperfunktion ist nicht so verstanden. Und Universalität, auch bei Kindern zum Beispiel, ist klar, jeder stirbt, aber ich nicht. Und mein Papa auch nicht. Das ist nicht vorgesehen. Man sagt es bei, also in unseren Gesellschaften, diese drei Merkmale teilweise erst im Alter von 10 bis 15 Jahren komplett akzeptiert werden. Wenn Sie nach anderen Völkern gucken, dann gibt es da welche, die haben das auch nicht so in dieser Form. Also Irreversibilität. Sie finden Völker in Afrika zum Beispiel, da erzählt Ihnen auch jemand, dass er sagt, ja, meine Frau ist gestern gestorben. Und dann sagen Sie, aber sie sitzt doch da hinten. Ja, ja, jetzt ist sie wieder nicht mehr gestorben. Jetzt lebt sie wieder. Das geht. Das ist nicht irreversibel. Aber bei uns schon. Für den Mediziner ist eigentlich klar, dass die Zeichen des Todes, also wenn ich einen Totenschein ausstelle, dann sind da drei Kästchen und ich muss mindestens eins davon ankreuzen, um festzustellen, dass jemand tot ist. Leichenstarre, Leichenflecke oder Verwesung. Gibt noch unten so ein kleineres, da steht mit dem Leben nicht vereinbare Zerstörung. Also wenn ein ganz schwerer Unfall da war, muss ich jetzt nicht warten, bis die Leichenstarre einsetzt, sondern kann man das auch so eintragen. Aber Leichenstarre heißt, dass die Muskeln steif werden. In aller Regel fängt das an nach ein paar Stunden. Nach 6 Stunden bis 24 Stunden ist das voll ausgeprägt. Und eine Zeit lang später löst sich das dann wieder. Es beruht auf chemischen Veränderungen im Körper, wo sich die Muskeln ineinander verhaken und verkrampfen und dann irgendwann dann mit dem weiteren Abbau dieser Überträgerstoffe dann auch wieder lösen. Leichenflecke heißt, dass an den abhängigen Partien des Körpers sich Blut sammelt. Erst sind diese Leichenflecke wegzudrücken, nachher nicht mehr, dann sind die sozusagen fest. Nach einer halben Stunde bis 2 Stunden sind die richtig ausgeprägt. Und Verwesung dauert in der Regel mehrere Tage, bis die richtig erkennbar ist. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt nachts als Notarzt oder als diensthabender Arzt gerufen werde und jemand ist verstorben, kann ich eventuell den Totenschein noch gar nicht ausstellen, weil die sicheren Zeichen des Todes noch nicht da sind. Und dann muss der Hausarzt 2 Stunden später kommen und muss dann den Tod feststellen, weil erst dann sind wirklich sichere Zeichen des Todes, die man auf dem Totenschein ankreuzen kann. Das ist auf eine gewisse Art auch beruhigend, weil immer noch viele Menschen Angst haben vor Scheintod. Also man liegt da wie tot, ist es aber nicht. Ist nicht mehr ganz so krass wie vor 100 Jahren. Also 100, 150 Jahren, da war das was, was viele Menschen wirklich beherrschte. Also sie hatten Spezialsärge mit Luftzufuhr und einer kleinen Klingel. Oder das Gegenteil davon, ein Herzdolch. Also es gab Leute, die haben sich dann im Testament festgeschrieben, wenn mein Tod erklärt ist vom Arzt, dann soll mir jemand einen Dolch ins Herz stoßen, damit sicher ist, wenn ich im Grab liege, dass ich nicht wieder aufwache. Das war ein Spezialmesser dafür. Und tatsächlich gibt es die ärztliche Totenschau, also dass ein Totenschein ausgestellt werden muss, dass jeder Tote von einem Arzt gesehen werden muss, der eines dieser sicheren Zeichen des Todes feststellt, gibt es nur, weil diese Angst vor dem Scheintod so übermächtig war. Gerade Friederike Kempner, ich weiß nicht, ob das Ihnen ein Begriff ist, der schlesische Schwan, kennen Sie das? Wenn Sie mal richtig schlechte Gedichte lesen wollen, googeln Sie mal Friederike Kempner. Die hat in Ostpreußen gelebt, eine Adelsfrau, die dann eben Gedichte verfasst hat. Da sind auch welche über Scheintod dabei. Das ist grottig. Und die Familie war so verzweifelt, dass sie die ganze Auflage aufgekauft haben. Der Verleger hat sich die Hände gerieben, gleich nachgedruckt. Das ist eine tolle Geschichte. Aber wie gesagt, die hat auch dann mit ihrer Lobbyarbeit im Preußischen Landtag dafür gesorgt, dass dann die Totenschau als Pflicht eingeführt worden ist, kurz nach 1900. Also das ist noch gar nicht so alt und ist eine direkte Folge davon. Friederike Kempner, der schlesische Schwan, können Sie auch gucken. Wenn wir ein bisschen gucken, was in der Phase vor dem Tod ist, dann kann man schon sagen, dass sich natürlich Veränderungen im Körper einstellen, mit schwerer Erkrankung. Und man kann so ein bisschen unterscheiden, Terminalphase, so die letzten Wochen, Monate, und dann die Finalphase, die letzten Stunden und Tage. In der Terminalphase ist es so, dass die Krankheit fortschreitet. Auch da kann man manchmal schon Veränderungen messen. Also zum Beispiel ist es so, dass bei ganz vielen Menschen mit schwerer Erkrankung sich der Stoffwechsel umschaltet. Die Leute haben keinen Hunger mehr, die wollen nichts mehr essen. Und auch wenn sie ihnen quasi mit Gewalt Kalorien zuführen, dann führt das nicht dazu, dass der Körper wieder Muskelmasse aufbaut und an Gewicht zunimmt. Das führt nur dazu, dass dann Entzündungsproteine gebildet werden. Der Körper hat umgeschaltet auf Abbau. Und das können sie nicht wieder rückgängig machen. Das gilt bei Krebserkrankungen, da wissen Sie, dass die Leute oft viel an Gewicht verlieren. Das gilt aber auch bei Herz- und Lungenerkrankungen. Das sind auch ganz schmale, ausgemergelte Menschen in dieser Phase. Und die Angehörigen stehen da und wollen ihnen unbedingt was zu essen geben. Und wir sagen dann oft, das bringt nichts, weil in dieser Phase der Erkrankung kann der Körper das nicht mehr verarbeiten. Sonst sieht man oft noch nicht so viel an Veränderungen. Die letzten Stunden vielleicht auch Tage, da verändert sich dann weiter was. Da werden die Organfunktionen schlechter, also die Niere scheidet nicht mehr so viel aus. Das heißt, der Urin wird dunkel und konzentriert. Die Leute sind oft entweder sehr agitiert, aufgeregt, vielleicht auch verwirrt, oder sie sind ganz ruhig, also kaum noch erweckbar, reagieren nicht mehr viel, machen viel die Augen zu und dämmern sozusagen langsam weg. Die Ärztekammer, unser höchstes verantwortliches Gremium, die Bundesärztekammer, hat das auch entsprechend wahrgenommen und gewürdigt und sagt, das heißt, bei diesen Patienten geht es jetzt nicht mehr darum, dass man in irgendeiner Form große Medizin macht. Man muss eine Überbehandlung am Lebensende vermeiden, also nicht wie bei dem Notarzt eben, sondern hier soll man eher dafür sorgen, dass es eine menschenwürdige Unterbringung, Zuwendung, Körperpflege, Linderung von Schmerz, Atemnot und Übelkeit ist, Stillen von Hunger und Durst. Das heißt aber nicht, dass man Infusionen und Nahrung geben muss, sondern zum Beispiel eine gute Mundpflege machen sollte. Und auch Körperpflege heißt nicht, dass man den Patienten jeden Morgen ordentlich und gründlich wäscht. Das kann dann auch mal sein, dass man sowas dann auch lässt, wenn es nur eine Belastung für den Menschen wäre. Das Blöde dabei ist, dass wir als Arzt oft nicht wissen, ob das jetzt tatsächlich die Finalphase ist oder ob das eine Krise der Erkrankung ist. Also eins der typischen Beispiele, die ich im Arztkurs immer bringe, Sie haben jetzt eine ältere Frau vor sich, die hat so ein bisschen Geräusche über der Lunge, wenn man die abhört, und seit gestern reagiert sie nicht mehr, wenn man zu ihr spricht, und sie hat ein bisschen Fieber und sie hat ein bisschen zu schnellen Herzschlag und ein bisschen zu niedrigen Blutdruck. Was machen Sie mit der? Und das ist eigentlich eine Beschreibung ganz typisch für jemand, der stirbt mit fortgeschrittener Erkrankung. Aber ich habe in jedem Kurs Ärzte, die sagen, ja, das ist aber mein tägliches Brot. Wenn ich in das Pflegeheim gehe, da ist jetzt jemand, der hat eine beginnende Lungenentzündung und dann trinkt er nicht mehr richtig, weil er Fieber hat. Und am nächsten Tag ist er dann plötzlich sehr müde von dem Fieber und dem nicht getrunken haben. Und dann kriegt er aber noch das gleiche Schmerzmittel für seine Krebserkrankung, was plötzlich viel besser wirkt, weil er zu wenig getrunken hat. Dann haben sie genau das. Den gebe ich Wasser und Antibiotikum, bisschen weniger Schmerzmittel, und guck, dann sind die wieder wach. Es gibt kein sicheres Mittel, wie wir feststellen können, ob das ein sterbender Mensch ist oder nicht. Na, Ärzte haben so ihre Erfahrungen. Was würden Sie denn meinen? Über- oder unterschätzen Ärzte eher, wie lange jemand lebt? Unterschätzen? Man lebt länger, als der Arzt sagt? Nee, ne? Da schüttelt ein paar den Kopf. Also ich kann Sie beruhigen, Ärzte sind Optimisten. Tatsächlich ist es so, dass Ärzte das eher überschätzen, und zwar bis zu fünffache. Das heißt, wenn der Arzt glaubt, der Mensch wird noch, sagen wir mal, 5 Monate leben, ist die Chance gut, dass er nächsten Monat tot ist. Wir haben das mal getestet für Palliativärzte, die also schon ausgebildet waren. Das war so eine Fragebogenaktion. Und da, wo die angekreuzt haben, wir glauben, dass der 10 bis 12 Wochen lebt, da war die durchschnittliche Lebenserwartung 2 Wochen. Also Ärzte sind wirklich Optimisten. Und das, was man dem Patienten und den Angehörigen sagt, ist nochmal optimistischer. Das heißt, für meine Kollegen empfehle ich normalerweise mittlerweile zu sagen, drehen Sie die Frage mal um. Dann fragen Sie nicht, wie lange hat er noch zu leben, sondern sagen Sie, würde es mich überraschen, wenn dieser Patient in der nächsten Woche stirbt? Und wenn ich die Frage beantworte mit Nein, würde mich nicht überraschen, ist die Chance hoch, dass es so ist. Funktioniert mit verschiedenen Zeiträumen, mit dem unfassbaren Rechnen. Wenn der Tod dann irgendwann eintritt, also wenn dann das Herz aufhört zu schlagen, dann ist es natürlich auch wieder unterschiedlich, was mit dem Körper passiert, mit den verschiedenen Organen. Das sind mal so die Überlebenszeiten für die einzelnen Gewebe im Körper. Gehirn 8 bis 10 Minuten, das Herz, ja gut, das hat dann ja schon zu schlagen aufgehört. Die Herzzellen selber halten aber auch nur wenige Minuten durch. Die Leber ist ein bisschen besser dran. Die Muskeln 2 bis 8 Stunden. Und was dann passiert, hatte ich Ihnen eben geschildert, die werden steif danach, verhaken sich ineinander, bevor sie absterben. Und am besten dran sind beim Mann die Spermien, die halten mehrere Tage sogar durch, wenn sie Glück haben. Das heißt jetzt auch, dass wenn das Herz aufgehört hat zu schlagen, dann habe ich ein kleines, schmales Zeitfenster von wenigen Minuten, in denen könnte ich dann, wenn ich das Herz wieder zum Schlagen kriege, das Überleben sicherstellen. Darauf beruht ja unser ganzes Rettungswesen. Also wir haben in Deutschland eine Vorgabe im Rettungsdienst. Man sollte überall in Deutschland innerhalb von 8 Minuten der Notarzt da sein können. Funktioniert nicht immer so. Ich habe in Rheinbach und in Bonn und in Köln lange Notarzt gefahren. Ich hatte von Rheinbach auch Einsätze in Adenau, da fahren Sie 1 Stunde ungefähr. Für manche Sachen ist es dann zu spät. Aber wir sind schon gut mit unserem Notarztsystem, nicht nur in Europa, sondern weltweit ziemlich einzigartig. Das ist schon ein tolles System. Und damit kommen Sie sehr schnell zum Patienten, oft vielleicht innerhalb dieser kritischen Phase, innerhalb dieser wenigen Minuten. Wenn man dann direkt mit der Wiederbelebung anfängt und wenn es nicht schon länger zurücklag, dass derjenige gestorben ist, das müssen Sie als Notarzt immer gucken, dann können Sie tatsächlich noch Leute wiederbeleben. Auf eine gewisse Art ist das sehr aufregend, macht aber auch Spaß, wenn es funktioniert. Ich habe als Anästhesist das eine Zeit lang gemacht und ist schon toll. Was dann aber auch auffällt, ist, dass diese kleine Frist, die ich eben genannt habe, von wenigen Minuten, die sie eigentlich nur haben, nachdem das Herz aufgehört hat zu schlagen, nachdem der Kreislauf stehen geblieben ist, sich unter bestimmten Umständen dramatisch verlängern kann. Zum Beispiel, wenn der Körper ganz kalt ist. Unsere normale Körpertemperatur liegt bei 37 Grad, 36 bis 37 Grad. Die Kerntemperatur, nicht das, was Sie an den Fingern fühlen. Und wenn diese Kerntemperatur dramatisch abgesenkt wird, dann hält der Körper sehr viel länger durch. Wenn Sie den Körper abkühlen, hören die Funktionen langsam auf. Also bei 28 Grad Kerntemperatur hört schon allein deswegen das Herz auf zu schlagen. Und dazwischen gibt es dann auch so gefährliche Phasen, wo Sie dann, wenn Sie jemanden zum Beispiel, der in einer Lawine verschüttet war und der ausgekühlt ist und dann wird er jetzt von den Helfern wiederbelebt, dann gibt es so eine kritische Phase um 30 Grad Kerntemperatur, wo das Herz manchmal anfängt, so ganz schnell zu schlagen, zu flimmern. Und wenn die aufgewärmt werden, ohne dass man das sachgemäß macht, dann kann jemand sterben, weil der beim Aufwärmen in dieser kritischen Phase plötzlich dann das Herz versagt. Die gute Nachricht ist aber, wenn so jemand gefunden wird, zum Beispiel unterm Eis ertrunken, dann gibt es erfolgreiche Wiederbelebungen zum Teil noch nach 40 Minuten, in Einzelfällen sogar noch nach einer Stunde oder noch länger. Also es berichtet, dass die wirklich sicher so lange unter Wasser waren, keine Luft gekriegt haben und trotzdem nach dieser Zeit noch erfolgreich wiederbelebt wurden. Das heißt, für Notärzte heißt der entsprechende Spruch, niemand ist tot, solange er nicht warm und tot ist. Ich kann den Tod erst erklären, wenn die Körpertemperatur unter meinen Wiederbelebungsmaßnahmen angestiegen ist. Umgekehrt kann man das nutzen. Umgekehrt kann man sagen, wenn ich den Menschen kühle, wenn ich die Kerntemperatur herabsetze, dann kann ich entsprechend lange auch ohne Herzschlag aushalten. Das ist auch noch nicht so alt. Das sind die ersten Herzoperationen, fanden 1955 statt. Und das waren bei Jugendlichen, wo man einen Defekt im Herzen operiert hat. Da war ein Loch in der Herzwand zwischen den beiden Herzkammern. Das kann man relativ einfach operieren. Die wurden in eine Wanne mit Eiswürfeln gelegt. Wie gesagt, als ich angefangen habe, meine Anästhesieausbildung zu machen, hatten wir einen Oberarzt, der sagte, er hat früher so Narkosen gemacht dafür. Also er war dabei bei diesen OPs. Das ist alles noch nicht so lang. Heute ist das so automatisiert. Sie wissen, das Herz, ja nicht nur Herztransplantationen, sondern Bypass-Operationen am offenen Herzen sind keine große Sache. Das machen viele Krankenhäuser. Dazu gehört eine Herz-Lungen-Maschine und die macht nicht nur den Kreislauf für den Patienten, sondern die kühlt den Menschen auch runter auf 28 Grad und danach in einer halben Stunde wieder hoch. Es gibt bestimmte Operationen heutzutage, wenn man hier oben an der Schlagader operieren muss, da kann man die Herz-Lungen-Maschine nicht einsetzen. Dieser Bereich, wo die normalerweise angeschlossen wird, an dem wird operiert. Dann können Sie sogar, wenn Sie entsprechend vorbereiten, entsprechend tiefkühlen, noch ein paar schützende Medikamente geben, bis zu 20 Minuten operieren ohne Herzschlag. Also der Mensch ist 20 Minuten lang klinisch tot und danach lässt man alles wieder anlaufen und die überstehen das ohne Schaden. Das geht. Kann ich Ihnen auch sagen, ist auch sehr aufregend. Ich habe so ein paar Narkosen gemacht und sehr spannend. Dann versteht man, dass man sagt, da ist der Tod sozusagen, es hat sich gefälligst der Medizin anzupassen und nicht umgekehrt. Wir kommen andererseits an Grenzen da, wo vielleicht das Hirn schon ausgefallen ist, aber der Körper noch am Leben gehalten wird. Der Begriff Wachkoma ist übrigens falsch, weil beim Wachkoma ist das Hirn in Ordnung, aber man kann sich nicht nach außen mitteilen. Also man hat zum Beispiel eine komplette Lähmung, aber man kriegt alles mit. Hier geht es darum, dass Menschen im Prinzip dann einen Hirntod haben. Das heißt, das Hirn funktioniert nicht mehr. Ist nicht immer leicht festzustellen. Und da macht man zum Beispiel sowas, dass man einmal auch ein Medikament gibt zum Sedieren. Und Sie sehen, dass die EEG, also die Hirnaktivität, die elektrische Hirnaktivität, sich darunter verändert. Die Wellen flachen sich ab. Und die Kollegen nehmen das als Hinweis dazu, dass sie sagen, da ist noch eine Aktivität im Hirn. Hier dürfen wir noch nicht abschalten, hier ist noch kein Hirntod. Also es ist oft so, dass dann der äußere Teil, der moderne Hirnteil quasi, der uns wirklich zum denkenden Menschen macht, der funktioniert nicht mehr. Die unteren Teile, die einen atmen lassen, die können durchaus noch da sein. Die können noch funktionieren. Aber oft sind die Patienten auch an der Atmung angeschlossen. Und dann gibt es eben mittlerweile eine große Diskussion, wie können wir denn bei solchen Leuten den Tod feststellen? Denn da wird keine Verwesung, keine Leichenstarre oder sowas sein. Es gibt deswegen mittlerweile eine klare Definition von Hirntod. Das hier sind die Kriterien dafür. Es müssen also zwei Ärzte, keiner darf an einer Organübertragung mitwirken. Also wenn dann Spenderorgane entnommen werden sollen, darf keiner der beiden zu den Operateuren für diese Organübertragung gehören. Mindestens einer muss mehrjährige Erfahrung haben. Und es gibt ein standardisiertes Protokoll, zum Beispiel, dass alle betäubenden Medikamente rausgenommen werden und dann mit einem angemessenen Zeitabstand danach wird dann das Beatmungsgerät abgestöpselt und dann misst man, wie hoch der Kohlendioxidgehalt in der Ausatemluft ist. Wenn der über einen bestimmten Wert ist, da würde jeder Mensch, der noch irgendwie eine Hirnfunktion hat, würde da dann atmen. Wenn da nichts kommt, dann ist ein Punkt erfüllt. Und wenn Sie das nach 24 Stunden nochmal machen, dann reicht das aus. Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten. Sie können zum Beispiel auch tatsächlich mittlerweile ein Kontrastmittel injizieren und dann gucken Sie, ob überhaupt noch Blut durchs Gehirn fließt. Wenn kein Blut mehr durchs Gehirn läuft, dann dürfen Sie auch davon ausgehen, dass das Hirn mittlerweile nicht mehr funktioniert und abgestorben ist. Interessanterweise ist es übrigens so, dass diese Problematik im Wesentlichen dadurch entstanden ist, weil man gesagt hat, man würde eigentlich gerne bei diesen Leuten nicht warten, bis die irgendwann eine Infektion haben, sondern vielleicht sind das ja Organspender. Also ganz viel davon wurde im Zusammenhang mit der Transplantationsmedizin entwickelt. Und auch da gibt es mittlerweile unter Ärzten Zweifel, auch wenn es eigentlich glasklar ist, da kann man nicht mehr leben mit diesen Kriterien. Deutsches Ärzteblatt sagt ganz klar, beim Hirntod ist naturwissenschaftlich, medizinisch der Tod des Menschen festgestellt. Punkt. Es ist erstaunlich, dass deswegen immer noch Zweifel daran herrschen. Andererseits steht auch im Ärzteblatt, nicht so viel davon zeitlich entfernt, von einem anderen Kollegen etwas, der sagt, man sieht durchaus bei diesen hirntoten Menschen noch Reflexe auf verschiedenen Ebenen. Da sind noch Reaktionen im Körper, die zumindest von den unteren Hirnteilen ausgelöst werden. Und das kann auch nach den sicheren Kriterien des Hirntods immer noch auftreten. Und wie sicher dürfen wir denn dann überhaupt von Tod sprechen? Das ist eine offene Frage jetzt, die kann ich Ihnen nicht beantworten. Das ist da, wo die Medizin gerade streitet.
Das ist eine gesellschaftliche Festlegung und das ist ja auch im Laufe der Jahrhunderte vom Herzen zum Hirn gewandert. Also früher war klar, wenn das Herz nicht mehr funktioniert, ist man tot. Jetzt ist klar, wenn das Hirn nicht mehr funktioniert. Das ist so ein gesellschaftlicher Konsens. Der ist medizinisch nicht unbedingt begründet. Die Frage, die dann auch immer mit dahinter steht, ist denn jemand mit weniger oder keinem Hirn, lebt er dann gar nicht? Und es gibt ganz selten mal Babys, die geboren werden mit nur ganz kleinen Hirnanteilen oder ganz ohne dieses Großhirn. Die sind nicht lebensfähig, die sterben relativ schnell. Aber genau da entzündet sich dann auch die Diskussion, dass man sagt, ist das denn jemand, der überhaupt gelebt hat, wenn der auf die Welt kommt, wenn der doch keine Hirnfunktion hat? Oder müsste ich den nicht, wenn ich sage, kein Hirn, Hirntod, dann ist das Leben aufgehört, dann hat der nie gelebt, der ohne Hirn zur Welt kommt. Also da hängen andere Probleme mit dran, die dann auch nicht einfach zu beantworten sind. Es gab so Diskussionen auch im Zusammenhang mit, gibt es Umstände, unter denen man das Leben auch beenden darf, also Euthanasieregelungen zum Beispiel in Benelux-Ländern oder in England gibt es diese Diskussion immer. Eine Kollegin von mir in England hat dann immer Leute von Behindertenverbänden mitgebracht, die jedes Mal, wenn die sagten, ja, das ist doch dann kein Leben, mehr stand einer auf und sagte, mir geht es genauso und ich fühle mich schon lebendig. Sie kommen mit diesen Definitionen immer auch wieder an andere Patientengruppen ran, wo man sehr vorsichtig sein muss, dass man die nicht plötzlich auch als tot erklärt. Ich habe als Anästhesist auch dann zwischendrin mal für Organentnahmen Narkose gemacht. Also wenn der Patient auf der Intensivstation ist für Hirntod erklärt worden und am nächsten Tag steht fest, dass jetzt Leber, Niere und vielleicht noch andere Organe entnommen werden für Organtransplantationen. Die Familie hat zugestimmt, der Patient hat den Spenderausweis, alles in Ordnung. Es wird trotzdem eine Narkose dafür gemacht. Also man braucht auch einen Anästhesisten, um den Kreislauf zu überwachen. Es werden auch noch Medikamente gegeben. Wenn alle diese Organe entnommen sind, dann gehen die ganzen Teams alle raus. Ich stehe als Anästhesist als Letzter da mit meiner Pflegekraft und schalte die Maschinen aus. Und ich kann Ihnen sagen, das ist nicht schön. Es ist eigentlich klar, der Mensch ist längst schon tot. Der ist vorgestern für tot erklärt worden. Protokoll ist auch richtig, das habe ich gesehen. Trotzdem ist das nicht in Ordnung. Das hat in mir immer richtig gearbeitet, die paar Mal, die ich das wirklich machen musste. Und das ist wirklich nicht so, als ob das schon ein Toter ist, dem jetzt die Organe entnommen worden sind, sondern da werden die Maschinen ausgestellt, da hört jetzt plötzlich der Kreislauf auf. Das ist so. Und da fragt man sich schon, ist es wirklich nur das Hirn, wo das Leben drin sitzt, oder ist es nicht eben auch das Herz und der Rest des Körpers? Selbst wenn ich sage, ich bin jetzt ganz sicher, das ist jetzt wirklich, da ist definitiv im Hirn, da ist nichts mehr. Ne? Aber trotzdem bleibt nur übrig, also das ist nicht nur die noch funktionierende Hülle um das tote Hirn, sondern das ist eben immer noch ein Mensch, bei dem Blut durch die Adern läuft. Das ist nicht eine Leiche. Ne?
Jetzt können wir fragen, ob wir für die Verhältnisse beim Sterben vielleicht dann die Nahtoderfahrung nutzen können. Klinisch tot gewesen, dann wieder am Leben. Sie kennen diese typischen Beschreibungen, der Lichttunnel, die Engel, die einen dahin geleiten, das Gefühl, dass man außerhalb des eigenen Körpers ist, dass man sich vielleicht selbst dort liegen sieht. Interessanterweise geht das ja über viele Kulturen hinweg. Das ist eine Beschreibung aus dem Gilgamesch-Epos vor der Bibel. Wenn Sie das durchlesen, der Tunnel, das Licht, Ne? Der Lichtgott, der ihn zurückschickt, der Sonnengott. Ne? Also ganz viel davon, was sie heute auch haben. Wenn das so stereotyp auftritt, ist das nicht vielleicht ein Zeichen dafür, dass das das ist, was beim Sterben passiert? Der nüchterne Mediziner in mir würde jetzt sagen, naja, das erreichen Sie auch, wenn Sie eine Minderdurchblutung im Schläfenlappen des Gehirns haben. Gibt es auch Berichte zu. Wenn da ein Defekt ist, dann haben Sie dieselben Visionen. Schade, ne? Und interessanterweise gibt es übrigens auch soziologische Forschung, die sagt, es gibt auch Kulturen, die ganz andere Nahtoderfahrungen haben. Also die Amerikaner zum Beispiel, Nordamerika, USA, da werden ganz häufig so Höllen- und Fegefeuererlebnisse berichtet. So wie Sie lachen, finden Sie das in Ordnung. Habe ich auch immer gedacht. Und bei anderen Kulturen haben sie zum Teil dann Veränderungen, die kulturell angemessen sind. Also Europäer würden immer berichten, sie sehen Familienangehörige hinter diesem Lichttunnel. Indianer in Amerika berichten, sie sehen Stammesangehörige, aber nicht Familie. Ja, passt. Aber wie gesagt, wir wissen nicht, wie weit das tatsächlich jetzt irgendwas ist, was wir als Sterbeerfahrung nehmen können oder wie weit das eben einfach Durchblutungsstörungen sind, so krass gesagt. Ich gehe jetzt nicht extra noch darauf ein, wie man mit dem Lebensende noch anders umgehen kann. Ne? Denn so ein Begriff wie Würde ist gerade ein typisches Beispiel dafür. Definieren Sie mal, was ein würdevoller Tod ist. Ja, ne? Das ist sehr unterschiedlich. Und tatsächlich ist das zum Beispiel der Begriff, der am häufigsten genannt wird von Befürwortern von einem assistierten Suizid und von den Gegnern. Beide sagen, wir wollen einen würdevollen Tod ermöglichen. Die verstehen halt noch ganz was anderes darunter. Für den einen ist würdevoll, wenn ich selbstbestimmt mache. Für den anderen ist würdevoll, wenn keine Schmerzen da sind. Und ich möchte gerne schließen damit, dass ich sage, für mich als Arzt ist es eigentlich wichtig, dass ich in vielen Fällen mich dann aber hinter die Medizin zurückziehe, beziehungsweise die Medizin dann eben nicht mehr das Wichtige ist. Es geht nicht darum, Medikamente, Interventionen, Maßnahmen zu machen, sondern es geht dann eigentlich darum, dass ich einfach nur da sein kann als ein Mitmensch. Das ist letztendlich dann auch nicht mehr spezifisch für den Arzt, aber ich bin vielleicht einer von denen, die dann auch nah dran sind. Aus einem Buch von Irvin Yalom, Die Reise mit Paula, eine krebskranke Patientin, und Paula sagt dann zu ihrem Arzt, was ist eigentlich mit den Ärzten los? Warum begreifen sie nicht die Bedeutung ihrer schieren Gegenwart? Warum erkennen sie nicht, dass gerade der Augenblick, an dem sie sonst nichts mehr zu bieten haben, der Augenblick ist, an dem man sie am nötigsten hat?
Über das Sterben sprach der Medizinethiker Professor Lukas Radbruch. Und zwar in der Vorlesungsreihe Ethik des Sterbens an der Universität Bonn in Zusammenarbeit mit der Akademie für Sozialethik und öffentliche Kultur. Deren Direktor Martin Bohms entführt uns übrigens schon in 23 Stunden im Hörsaal tief in die Unsterblichkeit. Was wäre, wenn? Wollen wir das überhaupt? Und ist es wirklich gut, das zu wollen? Antworten auf diese Fragen morgen bei uns.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.